NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer am Mikrofon. Schönen guten Abend. Das sind die Themen, die wir vorbereitet haben für die kommende halbe Stunde. Deutschland stoppt Waffenexporte nach Israel. Eine Reaktion auf die Pläne des israelischen Sicherheitskabinetts, Gaza-Stadt zu räumen und noch härter militärisch vorzugehen. Gleichzeitig wird das Recht auf Selbstverteidigung gegen die Hamas betont. Wir sprechen mit dem israelischen Historiker Moshe Zimmermann über seine Einschätzung. Wir schauen auf den Zustand der Koalition an Tag 1 nach dem Rückzug von Brosius Gersdorf und auf Northvolt. Es gab heute Einzelheiten zum Insolvenzverfahren in Schweden. Bis tief in die Nacht hat das israelische Sicherheitskabinett zusammengesessen. Jetzt wissen wir, was beschlossen wurde. Der Gazastreifeneinsatz wird ausgeweitet. Geplant ist unter anderem die Kontrolle über Gaza-Stadt, wie es heißt. Die deutsche Bundesregierung hat darauf sehr schnell reagiert und zieht Konsequenzen. Bis auf Weiteres werden bestimmte Waffen nicht mehr nach Israel geliefert. Ein Schritt, der schon länger von Kanzler Merz gefordert worden war, nachdem sich die humanitäre Lage der Zivilisten in Gaza so dramatisch verschlechtert hatte, ohne Aussicht auf irgendeine Besserung. Christina Nagel berichtet aus Berlin.
Die Bundesregierung hat lange gezögert, beließ es bei mahnenden Worten. Jetzt aber ändert sie ihren Kurs und erhöht den Druck auf die israelische Regierung. Hintergrund sind die jüngsten Entscheidungen des israelischen Sicherheitskabinetts. So soll unter anderem Gaza-Stadt eingenommen werden. Warum und mit welchem Ziel, das erschließt sich aus Sicht der Bundesregierung nicht mehr. In der Erklärung heißt es deshalb, Zitat:
Unter diesen Umständen genehmigt die Bundesregierung bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können.
Wie weitreichend diese Entscheidung ist, lässt sich schwer einschätzen. Auch weil unklar ist, ob aktuell überhaupt Genehmigungsanträge vorliegen. Grundsätzlich gibt die Bundesregierung keine Auskünfte darüber, was konkret geliefert wird oder wurde. Fachleute gehen davon aus, dass sich die Beschränkungen zum Beispiel auf Lieferungen von Ersatzteilen für Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge auswirken könnten oder auch auf die Ausfuhr von Komponenten und Munition, die die israelische Marine benötigt. Politisch jedenfalls hat der Schritt international Signalwirkung. Es sei, sagt der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Adis Achmetowitsch, ein erster überfälliger Schritt, dem weitere folgen müssten.
Wie zum Beispiel die Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens. Die Mehrheit der europäischen Staaten ist dafür. Deutschland hat noch eine Blockadehaltung, die wir jetzt schleunigst aufheben müssen. Und es darf kein Tabu mehr sein, wenn man darüber spricht, israelische Minister auch zu sanktionieren, vor allem die Rechtsextremen, da denke ich an zwei, die tagtäglich die Auslöschung des gesamten palästinensischen Volkes fordern und auch die Kompletteinnahme Gazas und der Westbank.
Es sind Schritte, die viele Unionsabgeordnete für falsch halten. Sie verweisen auf die deutsche Staatsräson, die besondere Verantwortung Deutschlands und darauf, dass jeder Druck auf Israel der Terrororganisation Hamas in die Hände spiele. Vielleicht auch deshalb blieb die Entscheidung des Kanzlers, die Waffenexporte einzuschränken, von Seiten der Unionsfraktion zunächst weitgehend unkommentiert. Einer, der sich in den sozialen Netzwerken äußerte, ist der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel. Israel, schrieb er in Anlehnung an eine frühere Äußerung von Kanzler Merz, mache ab heute die Drecksarbeit für uns, nur ohne deutsche Waffen. Deutliche Kritik kommt auch von der deutsch-israelischen Gesellschaft. Sie spricht von einem so wörtlich Punktsieg der Hamas und warnt vor deutscher Hochnäsigkeit, denn Deutschland sei selbst auf Rüstungslieferungen aus Israel angewiesen. Aus Sicht der Linkspartei dagegen ist es ein längst überfälliger Schritt. Die Bundesregierung habe dem Sterben in Gaza viel zu lange zugesehen, meint linken Co-Chefin Ines Schwertner.
Wir sehen hier, dass der öffentliche Druck endlich wirkt. Wir fordern als Linke ja schon lange, dass die Waffenlieferungen eingestellt werden. Aber hier sehe ich schon wieder ein Duckmäusertum von Friedrich Merz, der sich einfach nicht traut, hier ganz klar ein Stoppzeichen zu setzen. Und das bedeutet für mich, wer das Sterben der Kinder, der Menschen in Gaza beenden will, muss alle Lieferungen stoppen.
Ob die Bundesregierung weitere Schritte gehen wird, ist offen. Vieles wird davon abhängen, wie sich die humanitäre Lage im Gazastreifen entwickelt. Der Kanzler, aber auch der Vizekanzler sehen die israelische Regierung hier in der Verantwortung. Dem Staat Israel, erklärte Lars Klingbeil, gelte die volle Solidarität. Aber Falsches müsse benannt werden.
Die Bundesregierung schränkt Waffenlieferungen an Israel ein, soweit Christina Nagel aus Berlin. Die Einnahme des gesamten Gazastreifens, die Annexion des Westjordanlandes, die Pläne von Benjamin Netanyahu waren schon umfassender als die jetzt beschlossene Einnahme von Gazastadt. Darüber habe ich mit Moshe Zimmermann gesprochen, israelischer Historiker an der Universität Jerusalem, und ihn gefragt, diese Ankündigungen von Netanyahu sind ja sehr umstritten. Wie bewerten Sie das?
Das ist wie immer bei uns noch eine Art von Flucht nach vorne, immer tiefer in die Sackgasse. Bislang haben wir schon 2 Jahre Kampf oder Krieg gegen Gaza ohne Erfolg. Jetzt machen wir weiter. Das heißt, für diese Regierung bis zum bitteren Ende. Die hoffen, dass das bittere Ende Hamas sein wird. Es ist zu befürchten, dass am Ende Israel mehr darunter leiden wird als jede andere Gruppe hier im Nahen Osten.
Eine Umsiedlung der Palästinenser, das ist ja schon länger Thema. Wir erinnern uns an das Video, das US-Präsident Trump veröffentlicht hatte, mit der Idee, aus Gaza eine zweite Riviera zu machen. Werden hier jetzt quasi erste Fakten geschaffen?
Die Fakten wurden schon geschaffen seit Beginn dieses Krieges. Die israelische Kriegsführung ging immer davon aus, dass sie dort Bevölkerung von einem Ort zum anderen bewegen muss. Nicht auf ewig, aber wegbewegen, um das Territorium frei zu machen für militärische Unternehmen. Das wird jetzt noch gravierender sein. Das ist im Endeffekt, wenn man beinahe 2 Jahre diese Art von Bevölkerungswanderung hat, führt es am Ende dazu, dass eine Art von ethnische Säuberung sein wird.
Israel hat ja die Verantwortung für die Versorgung der Zivilisten. Das läuft bis hierhin schon sehr schlecht. Die Zustände in Gaza sind menschenunwürdig. Wie kann das Ihrer Meinung nach funktionieren mit einer geräumten Gaza-Stadt? Gibt es überhaupt eine Chance, dann weitere Millionen Geflüchtete wirklich zu versorgen?
Es ist klar, es kann nicht funktionieren. Und niemand geht davon aus, dass es funktionieren wird. Das ist eine Entscheidung, wie ich vorher gesagt habe. Eine Flucht nach vorne. Man versucht irgendwie etwas gut zu machen, was man nicht geschafft hat, nämlich die Hamas absolut zu besiegen, wie es bei Netanyahu hieß. Und deswegen überlegt man sich nicht genau, wie das am Ende aussehen wird. Jeder, der sehend ist, weiß Bescheid, dass auf kurz oder lang das nachher bedeuten wird, dass hier eine Art von ethnische Säuberung erreicht wird.
Jetzt hat die Hamas aber ja noch israelische Geiseln. Und man macht sich, so hören wir das auch aus dem Sicherheitskabinett, dass es selbst in der Nacht dann schon als Gegenargument vorgebracht worden sein soll, ja große Sorgen, wie es mit diesen Geiseln, den noch Überlebenden, wohl weitergeht. Es steht dann zu befürchten, dass es Benjamin Netanyahu wirklich nicht interessiert?
Das ist keine Befürchtung, das ist die Wahrheit. Es ist klar, dass die israelische Regierung erste Priorität auf die Rückeroberung von Gaza gesetzt hat, dass die Geiseln nur zweitrangig auf ihre Agenda war. Man benutzt dieses Argument, wenn man gegen die Regierung argumentieren will. Das tun sehr viele Israelis, die verstehen, dass jetzt das Leben der Geiseln auf dem Spiel ist. Aber für diese Regierung ist das nur eine Nebensache. Diese Regierung geht davon aus, dass das Hauptziel, die Bestrafung von Hamas, die Wiederbesetzung von Gaza, viel wichtiger ist als alles andere. Und deswegen kann man solche Entscheidungen treffen wie heute Nacht, obwohl man die Sache der Geiseln dort auch mit berücksichtigt hat oder mindestens erwähnt hat.
Aber Herr Zimmermann, wir haben ja durchaus auch die Proteste in Israel mitverfolgt, also Angehörige, Freunde der Geiseln, die ja großen Druck ausüben eigentlich auf Netanyahu und seine Regierung. Aber das verfängt nicht?
Das ist kein großer Druck. Man versucht, Druck zu erzeugen. Man versucht zu protestieren. Die Leute, die protestieren, verstehen, worum es geht. Das sind Demonstrationen gegen den Krieg, für die Rettung der noch übrig gebliebenen lebenden Geiseln. Das ist eine Demonstration und das sind Demonstrationen für Vernunft. Aber das kommt bei dieser Regierung nicht an. Das muss man auch verstehen. Das ist eine Regierung, die rechtsradikal, rechtsextrem ist. Die kann nichts verstehen von dem, was die Demonstranten argumentieren.
Und wenn Sie von einer Sackgasse sprechen und auch davon, dass Argumente nicht ankommen, wie kann man denn dann Benjamin Netanyahu vielleicht dennoch zum Umdenken bringen? Deutschland zum Beispiel stand immer zur besonderen Verantwortung. Die Sicherheit Israels sei Staatsräson. Finden Sie es richtig, dass jetzt bestimmte Waffen nicht mehr geliefert werden?
Diese Entscheidung war schon lange fällig. Die Öffentlichkeit in Deutschland bekommt mit, was in Gaza passiert. Und die muss sich fragen, wie kann diese Regierung, diese israelische Regierung, weiter unterstützen? Man muss ja unterscheiden zwischen Israels Interessen und der Politik von Netanyahu. Alles tun, um Israel zu retten, das ist schon richtig. Aber nicht alles tun, um die Regierung, die israelische Regierung zu retten. Und deswegen ist diese Entscheidung eigentlich die einzige logische Schlussfolgerung, die man aus dieser Lage ziehen kann.
Wo wäre wohl die Regierung empfindlich oder wer müsste Druck ausüben? Wie kann man die Sackgasse vielleicht doch noch umlenken?
Das ist jetzt viel schwieriger als früher. Diese Regierung ist nicht zum Einlenken bereit. Druck auf Israel sind also sehr extreme Maßnahmen, die die gesamte israelische Bevölkerung treffen werden. Also da rede ich als jemand aus dieser Bevölkerung. Sonst versteht diese Regierung nicht. Und auch wenn die etwas verstanden hat, wird sie weitermachen, weil die Interessen der Regierungsparteien eben primär die Interessen ihrer Klientel sind. Und deswegen schauen sie nicht so sehr auf den Ruf Israels im Ausland oder auf den Druck aus dem Ausland. Sie machen immer weiter. Und deswegen muss man hier echte Sanktionen ausüben. Das tut mir leid, dass ich da so etwas sagen muss als Israeli, aber das müssen Sanktionen sein, die auch für diese Regierung verständlich sein werden. Das heißt, Sanktionen, die die Bevölkerung am Ende doch dazu bewegen, nicht nur an dieser Demonstration teilzunehmen, sondern diese Regierung zu beseitigen. Im Moment ist noch immer die Mehrheit der israelischen Bevölkerung zwar nicht für diese Regierung, aber für eine rechtsorientierte Regierungspolitik. Und solange man das nicht ändert, ist es sehr schwer, eine Wende zu schaffen.
Sagt Moshe Zimmermann, israelischer Historiker an der Universität Jerusalem. Zu unserem zweiten Thema. Tag 1 nach dem Rückzug von Brosius Gersdorf. Sie kandidiert nicht mehr für den Posten am Bundesverfassungsgericht. Damit wendet die Juristin vermutlich größeren Schaden von der Koalition ab. Denn die SPD hätte an ihr festgehalten. In der CDU-CSU zeichnete sich aber kein Einlenken ab. Obwohl es sich ja nachweislich um eine konzertierte Aktion gegen sie gehandelt hat. Inzwischen auch feststeht, dass man nicht Brosius Gersdorfs Meinung sein muss. Sie aber fachlich natürlich durchaus geeignet werde für das Richteramt. Björn Dahke berichtet aus Berlin.
Für Tim Klüssendorf ist die Sache noch nicht erledigt. Der SPD-Generalsekretär will von der Union wissen, wie es in der Koalition weitergehen soll. Bei Phoenix fordert er
ein klares Bekenntnis zur vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Koalition, aber eben auch, dass bei zukünftigen Wahlen diese rechten Meinungsmacher nicht mehr den Einfluss haben auf die Unionskollegen, dass so eine Wahl verhindert werden kann.
SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch fordert CDU und CSU auf, sich zu den Spielregeln des Regierens zu bekennen. Zusagen müssten Bestand haben. Die SPD hat das Vorschlagsrecht für die Nachbesetzung. Wann der Vorschlag kommt, lässt Mirsch in einem Brief an seine Abgeordneten offen. Auch was aus den anderen beiden Kandidaten wird, die Münchner Staatsrechtlerin Ann-Kathrin Kaufold und der von der Union nominierte Bundesarbeitsrichter Günther Spinner. Kanzleramtschef Thorsten Frey rechnet mit einem neuen Vorschlag in den nächsten Wochen. Im Deutschlandfunk gibt sich der CDU-Politiker selbstkritisch zur gescheiterten Richterwahl.
Ich will gerne zugestehen, dass man natürlich darauf auch früher hätte reagieren können, auch gegenüber der SPD.
Frey nennt Brosius Gersdorf eine untadelige Juristin, sie sei aber nicht mehrheitsfähig.
Ja, soweit schon einige Stimmen aus Berlin. Wie fängt man das wieder ein? Wie wird der Fall aufgearbeitet? Dazu jetzt am Telefon Matthias Mittelberg, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik und auch Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen seiner Fraktion. Guten Abend, Herr Mittelberg.
Guten Abend.
Frau Brosius Gersdorf hat ja ausdrücklich benannt, dass sie keine Chance hat, eben wegen der CDU-CSU-Fraktion, dass ihr das zuletzt bestätigt wurde, wohl auch in persönlichen Gesprächen. Dabei ist doch belegt, dass sich das um eine Kampagne handelte. Wie erklären Sie, dass es immer noch so viele in der Union gibt, die bei dieser Kampagnenerzählung bleiben?
Also es hat zweifellos eine Kampagne gegen Frau Borsius-Gersdorf gegeben, möglicherweise sogar mehrere Kampagnen und auch sehr unappetitliche, die unentschuldbar sind. Aber das war nicht maßgeblich für die Entscheidung in unserer Fraktion. Jedenfalls bin ich mir da sehr sicher, dass ich da für den ganz deutlich größeren Teil der Kolleginnen und Kollegen sprechen kann. Wir haben in unserer Fraktion jedenfalls in erheblichen Teilen große Bedenken gehabt gegen die Position von Frau Borsius-Gersdorf, was den Lebensschutz und den Lebensschutz insbesondere für das ungeborene Leben, Stichwort Schwangerschaftsabbruch, angeht. Das war für uns das maßgebliche Kriterium, diesen Vorschlag, diesen Personalvorschlag am Ende dann abzulehnen.
Wir wollen es jetzt nicht nochmal aufdröseln, Herr Mittelberg, aber klar war ja eben auch, dass man sich erst zwischen CDU und SPD auf die Kandidatin verständigt hatte. Da hätte man früher draufkommen müssen. Lassen Sie uns nach vorne schauen. Fraktionschef Jens Spahn, der sollte für Mehrheiten sorgen. Das ist ihm nicht gelungen. Das war schlecht gemacht, kann man, glaube ich, sagen. Und dann gab es gestern nicht mal den Hauch einer Entschuldigung Richtung Borsius-Gersdorf. Würden Sie das auch so handhaben?
Also ich finde, wir müssen uns vor allen Dingen gegenüber den Sozialdemokraten da entschuldigen und das würde ich auch tun, weil wir haben uns insofern nicht sauber und nicht korrekt verhalten, als wir die Frage, können wir jetzt dem Kandidatenvorschlag Borsius-Gersdorf zustimmen, ja oder nein, die hätten wir früher entscheiden müssen, das hätten wir früher erkennen müssen, auch als Fraktionsführung, dass es in unserer eigenen Fraktion da doch so große und gewichtige Bedenken gab. Und das haben wir versäumt und das ist sicherlich ein Fehler gewesen und dafür kann man sich bei den Sozialdemokraten entschuldigen und das kann man auch gegenüber Frau Borsius-Gersdorf so tun. Denn sie ist dadurch unnötig lange, sage ich mal, im Gespräch, in der Diskussion gehalten worden und dadurch auch diesen Angriffen von außen ausgesetzt gewesen.
Wenn wir nochmal auf die weitere Arbeit der Regierung schauen, SPD-Fraktionschef Mirsch hat in einem Brief geschrieben, es sei ein schwarzer Tag für die Demokratie. Er sieht keine Verlässlichkeit in der Regierung. Zitat, was sind Absprachen noch wert? Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie müssten sich entschuldigen. Glauben Sie, das geht wieder zusammen mit der SPD?
Naja, also wir haben jetzt hier einen Fall, wo ursprüngliche Absprachen am Ende nicht eingehalten werden konnten, weil wir in der eigenen Fraktion vielleicht nicht hinreichend geprüft oder reflektiert haben, wie ist bei uns die Meinungssituation. Ich sehe das aber in der Mehrzahl der anderen Dinge, die wir jetzt in dieser Regierung vorangebracht haben, sehe ich das nicht, sondern da sehe ich eigentlich eine gute und eine konstruktive und auch eine funktionierende Zusammenarbeit. Gerade in meinem Feld Haushalt und Finanzpolitik sehe ich, dass die Dinge bisher gut, sehr vertrauensvoll und sehr konstruktiv gelaufen sind. Und das sehe ich in vielen anderen Bereichen und Belangen genauso, dass wir da eng abgestimmt und, finde ich, auch konstruktiv miteinander agieren. Jetzt hat es einen Fall gegeben, wo ich klar sage, da haben wir als Fraktion auch Fehler gemacht und das müssen wir auch klar eingestehen. Aber das ist eben jetzt ein Fall gewesen und eine Personalentscheidung.
Wobei, das sorgt jetzt intern, haben Sie natürlich eine andere Sicht, wie die Arbeit vorangeht. Bei vielen Wählern und Wählerinnen sorgt es durchaus für Unmut. Gestern haben wir im ARD-Deutschland-Trend gesehen, es gibt auch ein Abstrafen für Friedrich Merz.
Ja, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Berichterstattung, die jetzt doch Ausmaße angenommen hat, wo man auch die Dinge wieder ein bisschen gerade rücken muss. Also es hat immer schon für das Bundesverfassungsgericht Personalvorschläge gegeben, die am Ende dann von einzelnen Fraktionen abgelehnt wurden. Da gab es Personalvorschläge der Union, die in anderen Fraktionen abgelehnt wurden und es gab umgekehrt auch welche aus anderen Fraktionen, die wir abgelehnt haben. Das war immer schon Usus und auch völlig normal. Das Problem jetzt in diesem Fall von Frau Borsius-Gersdorf ist das gewesen, dass wir viel zu spät als Fraktion selber erkannt haben und das dann auch gegenüber dem Partner SPD signalisiert haben, dass bei uns eben eine sehr große Zahl von Kolleginnen und Kollegen diese Kandidatin nicht würde mitwählen können. Das war der Fehler in diesem Fall, aber dass wir grundsätzlich solche Diskussionen haben und dass auch Kandidaten abgelehnt werden, das ist völlig normal bei der Richterbesetzung für das Verfassungsgericht.
Und vielleicht noch ein Satz ganz kurz. Heißt, die nächste Kandidatin oder Kandidat der SPD muss dann jetzt aber auch geräuschloser durchgehen?
Das sollten wir konstruktiv als CDU und SPD so miteinander handhaben, dass wenn wir jetzt einen Vorschlag diskutieren und einen Vorschlag machen, dass wir das dann möglichst intensiv vorher abstimmen, bevor wir in den Richterwahlausschuss gehen und der dann den Kandidaten vorschlägt oder die Kandidatin und wir dann erst auf den letzten Metern signalisieren müssen, dass wir nicht einverstanden sind. Das sollte sich jedenfalls in der Form nicht wieder ereignen.
Sagt Matthias Mittelberg, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik. Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Und die kommt heute von Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio.
Der Kanzler wollte bis zum Sommer eine andere Stimmung. Bitte sehr, da ist sie. Im Land und in seiner Koalition. Dumm nur, dass die Stimmung nicht besser, sondern schlechter geworden ist. Katerstimmung in der schwarz-roten Koalition. Nichts ist da aufgeblüht oder zusammengewachsen. Und schon gar nicht fühlt sich irgendwer wie zu Hause in dieser schwarz-roten Gemeinschaft. Zweckgemeinschaft, das trifft es wohl besser. Wegen fehlender Alternativen zum Regieren verdammt. Ein Zusammenschluss, dem von Beginn an das nötige Fundament fehlte. Der den eigenen Kanzlerkandidaten im ersten Versuch durchfallen ließ. Das muss man erst mal bringen. Wer Misstrauen sät, kann eben kein Vertrauen ernten. Das zeigt sich immer mehr. Vertrauensbildende Maßnahmen wären dringend nötig gewesen in den beiden Fraktionen, die so vieles trennt. Stattdessen hat sich Misstrauen breit gemacht. Nach der versemmelten Richterinnenwahl wächst es wie ein Knöterich, der alles zu ersticken droht. Wer traut eigentlich noch wem über den Weg? Die Opposition sitzt in den eigenen Reihen. Die Union folgt ihrem Vorsitzenden nicht und in der SPD brodelt es gewaltig. Vorwürfe werden laut. Von Rückgratlosigkeit ist gar die Rede. Verständlich, wenn man sich nicht auf Absprachen verlassen kann. Und die Union? Ihr Schweigen nach dem Rückzug der Kandidatin Brosius-Gersdorf ist vielsagend. Jens Spahn abgetaucht, Merz auf außenpolitischer Mission. So, als würde sich hier alles von alleine wieder einrenken. Oder als könnte man einfach so weitermachen. Wie eigentlich? Im Koalitionsvertrag sind die großen Fragen unbeantwortet geblieben. Rentenreform, Pflegereform, Schuldenbremsenreform. Kommissionen sollen das regeln, weil Union und SPD auf keine gemeinsamen Nenner kamen. Zu groß die ideologischen Gräben. Das war mal einfacher, als die CDU noch in der Merkel-Mitte stand. Aber das ist vorbei. Wenn zusammenbleiben will, was nicht zusammenpasst, müsste sich das Führungspersonal mal ganz schnell und intensiv um das Binnenverhältnis kümmern. Sonst ist Schwarz-Rot schneller gescheitert als die Ampel.
Die Meinung von Sabine Henkel. Gestern ist bekannt geworden, das US-amerikanische Unternehmen Leighton übernimmt den insolventen schwedischen Batteriehersteller Northvolt. Das ist besonders natürlich für Schleswig-Holstein interessant. Immerhin gibt es in Heide eine Großbaustelle und die Frage, ob dort künftig vielleicht doch noch E-Auto-Batterien gefertigt werden. Die Grundlagen sind geschaffen. Der Bau der Fabriken könnte eigentlich beginnen. Neben dieser Frage gibt es in Deutschland aber mehr als 100 Gläubiger von Northvolt. Es geht um Millionen Euro. In Nordschweden war für heute eine Pressekonferenz angesetzt mit Insolvenzverwalter und neuem Besitzer. Und die schwedische Wirtschaftsministerin war auch mit dabei. Sophie Donges hat zugehört.
Endlich gute Nachrichten. Northvolt scheint gerettet zu sein. Im März hatte der Batteriehersteller Insolvenz anmelden müssen. Damals sei keine einzige schwedische Krone mehr auf dem Konto gewesen, so Insolvenzverwalter Mikael Kübel.
It is by far the largest bankruptcy.
Es ist mit Abstand die größte Insolvenz der jüngeren schwedischen Geschichte und gehört zu den größten Insolvenzen Europas, vielleicht sogar die größte industrielle Insolvenz Europas der Moderne.
And complex.
Über 5 Monate wurde verhandelt und gerungen. Mehr als die Hälfte der 5000 Angestellten in Schweden verlor ihre Jobs. Nun ist er der Retter in der Not. Der Vorstandsvorsitzende Dan Cook des US-amerikanischen Unternehmens Leighton war extra nach Nordschweden gereist. Leighton sitzt in Kalifornien und hat sich auf Batterietechnologien spezialisiert. Denn Cook sagte zu Beginn, diese Woche war ehrlich gesagt eine der aufregendsten meiner beruflichen Laufbahn. Die Übernahme der Northvolt-Vermögenswerte in Schweden und weltweit ist ein Wendepunkt für uns. Wir freuen uns sehr, die Einrichtungen und Mitarbeitenden von Northvolt in der Leighton-Familie begrüßen zu dürfen. Die ersten Schritte für Northvolt skizziert Denn Cook so. Zuerst die Werke in Schweden wieder in Betrieb nehmen, damit die Jobs Jobs zurückkehren und das ehemalige Team wieder eingestellt wird. Danach treiben wir Expansionsprojekte voran, unter anderem für Deutschland, die entscheidend für unseren Businessplan sind. Es gibt offenbar eine Zukunft für Heide, auch wenn die Übernahme noch nicht abgeschlossen ist. Der künftige Eigentümer will auch an einem anderen Ziel festhalten. Die Batteriefabrik solle auch weiterhin ein westliches Gegengewicht zur Produktion in China sein. Eine Beteiligung chinesischer Partner schließt Leiten aus. Eine schlechte Nachricht gab es allerdings auch für die Bürgschaft von Bund und dem Land Schleswig-Holstein. Für eine Wandelanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro sieht es vermutlich düster aus. Der Insolvenzverwalter Michael Kübo sagte, es ist zwar ein großer Erfolg, die Vermögenswerte verkauft zu haben, aber es ist kein Erfolg für die Gläubiger. Die Mehrheit der Vermögenswerte ist durch Sicherheiten belastet. Viele Gläubiger werden viel Geld verlieren.
Very much money.
Gute Nachrichten also für Northvolt, aber die Bürgschaften sind wahrscheinlich weg. Unsere Korrespondentin Sophie Donges berichtete, und das waren die Themen des Tages.